@diesdas, 100% Social Media, 100% schlau. Der Adslab Podcast mit Themen rund um Facebook, Instagram, TikTok und mehr. Hier erfährst du, wie du mit Social Media deine Business-Ziele erreichst und dein Unternehmen erfolgreich vermarktest.
Okay, Leute, next episode ist am Start.
Der AdsDiesDas Podcast.
Ich habe komplett den Überblick verloren, bei welcher Folge wir sind. Und
René.
Genau, dafür haben wir ja den Master of Numbers.
Das ist jetzt Nummer 26. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Insider jetzt bei uns ist oder ob ihr wirklich einfach gar keine Ahnung habt.
Ganz ehrlich, René.
Darfst du selbst entscheiden.
Ja, da wollte ich gerade sagen, lass doch die Zuschauer und Zuhörerinnen einfach selber überlegen, ob wir
dumm sind.
Ja. Okay. Genau, ey, cool. Also mega Folge wird das heute. Die letzte Folge war ja schon der absolute Wahnsinn, aber wir versuchen das Ganze natürlich mal von Folge zu Folge ein bisschen zu toppen. Wir haben heute mal was mitgebracht, einfach aus dem Grund, weil immer wenn wir über was sprechen, egal was, kommt ganz oft die Frage, geht das auch für B2B? So, geht das denn auch für B2B, René? Da gibt es eigentlich echt viele, viele Dinge, die es zu beachten gibt, aber grundsätzlich vielleicht erstmal so Spoiler Alert, ja. All das, was wir hier machen, diesem verrückten Performance-Advertising-Game, geht auch für B2B. Aber es gibt natürlich ein bisschen andere Dinge, die es da zu beachten gibt. Und ich fange jetzt mal an mit einer Statistik, René, und dann darfst du weitermachen. 95% der Kaufentscheidungen im B2C werden quasi auf emotionaler Ebene gemacht. Ne? Das ist eine Emotion, mich triggert, dass ich sage, oh, das löst mein Problem, oh, ich brauche dieses Produkt. Ne, irgendwie eine emotionale Kaufentscheidung. Ist das im B2B genauso, René?
Spoiler, nein, natürlich nicht. Einfach aus dem Grund, dass die Kaufentscheidung da viel rationaler getroffen werden muss, weil man da ja quasi nicht mehr als Einzelperson entscheidet, ob man ein Produkt kauft oder nicht oder einen Service bucht oder nicht, sondern da in einer ganzen Gruppe von Entscheidung verflochten ist und deswegen geht quasi diese emotionale Entscheidung runter auf 56%.
Ja.
Und das ist dann natürlich auch logisch, weil man sich jetzt nicht mehr nur davon leiten kann, gefällt mir das Produkt, sieht es gut aus und diese ganzen emotionalen Entscheidungen, wie stehe ich zu einer Marke, sondern dadurch, dass halt eben im B2B so viele Leute mit in diese Entscheidung wirken, muss man natürlich auch gute Argumente haben für so eine Software oder für ein Produkt, was man einkauft. Und deswegen ist es ganz logisch, dass man da dann sich nicht mehr so auf die emotionalen Kriterien verlassen kann.
Cool. Ich meine, bei uns, wir haben das gleiche Beispiel jetzt als Agentur auch, wenn wir neues Tool nutzen wollen, eine neue Software nutzen wollen, da kann ich nicht einfach sagen, so, das ist übrigens die neue Software, die wir nutzen, ihr Lieben, sondern ich hole mir deinen Rat, ich hole mir Renés Rat, René fragt dann vielleicht nochmal einen Kumpel, René fragt nochmal jemanden im Team, also das ist halt nicht einfach so gemacht.
Und man kauft ja nicht aus den eigenen Absichten, ne? Also man hat dann vielleicht einfach die Unternehmensabsichten im Kopf, wo man gar nicht emotional irgendwie in Verbindung damit steht.
Genau, und genau das. Und die Entscheidungsprozesse sind halt einfach ganz andere. Ne? Also es macht keinen Sinn, dass ich entscheide für das Unternehmen, was jetzt genutzt wird. Am Ende vielleicht schon, ganz am Ende, aber vielleicht bin ich auch gar nicht derjenige, der mit der Ad, und da kommen wir vielleicht schon so ein bisschen in die weiteren Themen, der anvisiert wurde mit den Ads. Also vielleicht wurde ein Kriterium angesprochen, von dem jemand anders im Unternehmen sich angesprochen fühlt, womit er dann wiederum zum Beispiel zum Chef geht und sagt, hey, das würde ein Problem von mir lösen. Noch besser sogar, wenn in der Ad auch vielleicht irgendwas war, wo diejenige Person weiß, das ist ein Roadblocker gewesen bisher für die Entscheidungsfindung. Also auch da ganz wichtig. Ich glaube, da spricht man quasi nicht von einer Buying-Persona, so wie man das jetzt vielleicht im B2C machen würde, sondern von einem sogenannten Buying-Center, weil da einfach mehrere Leute involviert sind. Leute, und das vielleicht auch da ganz wichtig, das müssen nicht nur die Leute in dem Unternehmen sein, sondern es kann auch die Freundin sein, es kann auch ein Kumpel sein, weil auch ein Kumpel kann sagen, ey, sag mal, du hast mir doch mal irgendwie beim Essen das und das erzählt. Also ganz wichtig zu verstehen, es bringt nicht immer was, die richtige Person zu erreichen, sondern es ist viel mehr wert, die richtige Botschaft und die richtige Problemlösungsdarstellung zu zeigen. Ja, damit können wir den Podcast eigentlich schon abschließen.
Ne? Ja, finde ich sehr gut. Alles abgerundet. Geht auch so ein bisschen in Richtung dann Attribution, dass die halt auch, finde ich, auch schwieriger ist im B2B. Längere Entscheidungswege, wenn das irgendwie dann, ne, ein 10.000 Euro im Monat Produkt ist. Genau, also es ist nicht immer der die Ad sieht, kauft dann am Ende. Richtig. Auch. Also der Person kann es dann gar nicht technisch quasi attribuiert werden.
Ja, ja. Genau. Dann gibt es noch vielleicht so nochmal einen Unterschied auch, wie groß ist das Unternehmen, also beziehungsweise auch wie teuer ist auch meine Software oder mein Tool oder meine Dienstleistung, die ich da verkaufe. Ne? Also auch da, wen targetiere ich Small und Medium Businesses oder halt ein Enterprise Business, dann weiß ich einfach, okay, da sind die, genau was du sagst, die Entscheidungswege nochmal viel länger als bei einem kleineren Unternehmen, wo ich vielleicht weiß, das ist ein Team aus 10 Leuten, da muss ich vielleicht dann nur in Anführungsstrichen den CMO überzeugen, und bei so einem Konzern, puh, da sollte ich vielleicht schaffen, 15 Leute oder 10 Leute zu überzeugen oder 5 oder wie auch immer. Genau, also das ist so das, was da wichtig ist, dass man auf jeden Fall versteht, dass im B2B einfach die Entscheidungswege größer sind und man sich auch wirklich fragt, wie oder was glaube ich, wie kauft dieses Unternehmen Dienstleistungen ein oder Software ein? Also wie handhabt das Unternehmen das? Ich muss es jetzt nicht ganz genau wissen, aber ich muss mir schon grundsätzlich einfach Gedanken darüber gemacht haben. Und das führt einfach ganz schnell dazu, dass ich mir auch Gedanken dazu mache, da gucke ich René an, welche Content-Strategie ich da fahre. Ne? Also ich muss ja eine ganz andere Content-Strategie fahren, wenn ich einen Konzern anspreche oder Leute im Konzern, als wenn ich zum Beispiel nur eine Einzelperson anspreche.
Ja, absolut. Also,
vielleicht erstmal aus dem Organischen wollte ich auch zu René rüber.
ja, erzähl mal,
also René. Die Content-Unterschiede, was du gerade gesagt hast.
Ich glaube einfach, da ist der Angle, also dieser, wie man halt das Produkt rüberbringt, viel, viel weitreichender. Also wenn du jetzt ein ganz normales Produkt hast, sagen wir mal ein iPhone möchtest du verkaufen, und zeigst halt einfach ein bisschen die Funktion und was man damit so Cooles machen kann, und damit überzeugst du ja quasi dann schon den Anwender, der sich das iPhone kaufen würde. Wenn es aber darum geht, quasi eine Software, wo 5-10 Leute irgendwie dran beteiligt sind, zu verkaufen, dann geht es ja nicht nur quasi um die Funktion, sondern auch um die individuellen Ziele, die Personen, die damit entscheiden, dann verfolgen. Beispielsweise muss es ein Tool sein, was jemand, der ein ganzes Team führt, dann auch für sein ganzes Team benutzen kann, und dass es keine einzelnen Softwarelösungen sind beispielsweise. Oder es ist aus den Kostengesichtspunkten der dann quasi wirklich bezahlt, dass der sagt, okay, das soll aber möglichst günstig sein, wir können da nicht 10.000 Euro pro Monat ausgeben pro Nutzer. Und deswegen ist halt quasi diese Botschaft, die man da testen würde, viel weiter gestreut, dass man aus so vielen verschiedenen Gesichtspunkten das Ganze dann betrachten und auch kommunizieren muss. Und das geht sowohl organisch, kannst du natürlich so viel Educational Content raushauen, wie es nur geht, dass du auf quasi wirklich die ganz normale Anwendung des Produktes gehen würdest, wie das Ganze funktioniert, was das Produkt kann und so weiter. Dass man dann aber auch einen Schritt höher geht und sagt, okay, stellen wir uns jetzt mal vor, das möchtest du mit deinem ganzen Team benutzen. Wie funktioniert das? Dass du dann quasi den, der so ein Team managt, auch noch mit educatest. Dass du dann aber auch sagst, okay, es gibt hier die Möglichkeit, durch das Tool 3-4 andere Tools zu ersetzen, die vielleicht dann vergleichbar teurer sind oder genauso teuer sind, dass man halt auch den, der dann das nachher wirklich bezahlt, dann auch ein gutes Gefühl geben kann und der weiß, okay, dann können wir an anderer Stelle sparen, oder dann können wir alle Prozesse, ein Prozessmanager weiß, okay, jetzt arbeiten wir nicht mehr mit 4 verschiedenen Tools, sondern wir haben jetzt nur noch 1 und das funktioniert viel, viel besser. Das aus organischer Sicht. Und was ich immer witzig finde, ist diese Denke, B2B, da können wir eigentlich nur LinkedIn machen, oder? So, und da zeigt sich halt auch genau das Gleiche. Wir sind alle ganz normale Personen, ganz normale Endkonsumenten, die auf jeder Plattform unterwegs sind. Und selbst wenn du ein Video auf TikTok siehst oder ein Video auf Instagram, dass du das erste Mal überhaupt diese Marke gehört hast oder dass du das erste Mal das Tool gesehen hast, das ist so krass wichtig, damit halt überhaupt so eine Nachfrage entsteht. Ja. Und das muss gar nicht nur über eine B2B-Plattform gehen oder eine etwas seriösere Plattform, wo man eher in diesem Business-Kontext unterwegs ist, sondern das kann auch eine YouTube-Werbung sein vor einem Video, was ich mir angucke, weil jeder in seinem Beruf irgendwie mit einem wachen Auge vorangeht, seine eigenen Painpoints kennt und ob man die jetzt bei Twitch irgendwo sieht oder auf einer ganz anderen Plattform, bei Pinterest oder Snapchat, es ist wirklich alles möglich und deswegen finde ich halt diesen B2B-Aspekt eigentlich super spannend, auch mal auf TikTok beispielsweise zu sehen.
Unbedingt, ja. Ich finde, das ist immer so die, also das ist so die Number One Rule, finde ich, B2B auf Social Media. Was so das Erste, was einem eigentlich klar sein muss, dass nicht nur LinkedIn quasi relevant ist für B2B.
Ja, ja, und vor allem, glaube ich, diese Denke, das, was du mit dem Auge gesagt hast, als ob jemand plötzlich privat sagt, oh, ich bin auf Facebook unterwegs, sehe hier etwas Berufsrelevantes, ich bin blind. Das interessiert mich jetzt nicht. Also so ein Quatsch. Also und niemand ist auf Facebook oder auf LinkedIn nur, ich sag mal, beruflich unterwegs. Auch da wollen wir unterhalten werden. Auch da wollen wir Content, der uns interessiert. Und vielleicht ist das nicht immer nur beruflicher Content, sondern geht um andere Dinge. Und genau das gleiche auch auf Facebook, Meta, Instagram, TikTok, whatever. Da verschließe ich doch nicht meine Augen und sage, nein, hier interessieren mich nur Katzenvideos. So.
Voll.
Vielleicht ganz kurz zu dem Thema, also das, was du gesagt hast, René, mit, ne, dass ich mir statt zu überlegen, sowas wie welche Plattform etc., sondern so einen richtig krassen Fokus auf Content setze. Und da können wir vielleicht so den Switch zu Ads machen, dass man früher noch gesagt hat, okay, ich muss jetzt, wie spreche ich jemanden an, der schon auf unserer Webseite war? Wie spreche ich jemanden an, der über diese Anzeige auf meine Landingpage gekommen ist, die sich spezifisch um die CMOs anspricht oder sowas? All das macht man ja gar nicht mehr. All das würde man jetzt quasi konsolidieren und sagen, nein, also überleg dir lieber Content, der zum Beispiel aufzeigt, wie du ein bestimmtes Problem löst. Ne, dann hast du, keine Ahnung, drei große Probleme und machst zu jedem Problem Content. Und das ist quasi der Hebel.
Und da vielleicht auch noch zum Verständnis, da kann es ja schon sein, dass quasi verschiedene Probleme für verschiedene Zielgruppen stehen. Also der eine in der einen Position hat ein anderes Problem als der Mitarbeiter in einer höheren, tieferen oder anderen Department. Und somit erreicht man dann quasi die unterschiedlichen Zielgruppen.
Genau. Also wirklich über das Problembewusstsein dieser Zielgruppen, statt die Zielgruppe selber anzuvisieren. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, nur weil ich einen CMO jetzt anvisiere und auch mit diesem falschen Denken, okay, für was könnte ein CMO sich interessieren? Welches Interessentargeting mache ich denn da? Bullshit. Weg von irgendwelchen Targetings.
Weg von Arbeitgeber, Beruf, Geschäftsführer oder nee, so. 3000 Leute groß in Deutschland.
Nee, sondern wirklich zu, welche Probleme haben diese Leute, diese Menschen da drin. Und das Thema hatten wir, glaube ich, vor 2-3 Folgen. Ne? Also einfach Hebel, einfach im Performance-Marketing ist. Und ein Hebel ist, den richtigen Content, das richtige Messaging auszuarbeiten, statt halt irgendwie zu überlegen, okay, wie sieht der Funnel aus, in welcher Stufe spreche ich wie an, mache ich da, keine Ahnung, eine Lookalike aus irgendwelchen sonst was Quellen. Nein, überleg dir lieber wirklich die Quelle, die Ursache, warum jemand zum Beispiel dein Produkt nutzen sollte, warum jemand deine Software gegenüber einer anderen Software nutzen sollte, statt alles andere, das ist, glaube ich, so the way to go. Genau. Ansonsten, ich glaube, wir kommen nochmal zum Thema Content, aber was ich sofort habe, ist eigentlich das Thema hier vielleicht als nächstes, und zwar so ein bisschen die Unterscheidung, okay, ich weiß, wen ich ansprechen will. Und der nächste Fehler will ich gar nicht sagen, weil wir haben tatsächlich bei Eventbrite ja auch viel Lead Gen gemacht, weil wir haben natürlich gesagt, okay, wofür könnte sich die und die Persona interessieren? Ich mache ein White Paper zum Thema, und dann hatten wir sowas wie Social Media für Veranstalter. So, dann laden sich die Leute das runter, weil wir denken, na klar, du bist ja dann Veranstalter, dann muss dich das Thema ja interessieren. Und dann gibt es ja diese Statistik, glaube ich, 4%, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber es passt dazu so gut. Von allen Menschen, die sich ein Buch kaufen, glaube ich, in Deutschland, lesen es 4%. Und davon nochmal irgendwie nur so 8% lesen es zu Ende. So, wenn das für Bücher gilt, dann gilt das auch für White Paper. Keiner, ich selber habe so viele White Paper runtergeladen, aber dass ich wirklich behaupten kann, ich habe mal eins so richtig gut durchgelesen, super selten. Ja. Und und das ist halt, glaube ich, auch dieser Fehler, ne? Also, dass ich einfach davon ausgehe, alles klar, du hast es runtergeladen, dann weiß ich ganz genau, was du für Probleme hast. Völlig egal.
Ja, das sind so andere, also der Vorteil ist halt, dass du dadurch ne, den Lead eingesammelt hast, aber du hast diese Person gar nicht näher an dein Unternehmen gebracht. Mhm. Ne, wenn du sagst, die lesen es dann gar nicht, also dann kannst du sie zwar anrufen, ja. aber die finden dein Unternehmen immer noch nicht toll. So. Genau.
Es schafft halt keine Nachfrage so wirklich und auch kein richtiges Problembewusstsein. Und dagegen gibt es halt quasi diesen, ich will nicht mal sagen neu, es ist schon länger da, aber es ist gefühlt noch echt, wir sind in einer sehr, sehr frühen Phase, wo viele B2B-Unternehmen jetzt erst anfangen zu verstehen, statt Leads zu sammeln, schaffe ich Nachfrage und mache das Ganze mit Demand Generation, nennt sich das. Also wirklich mit genau das, was wir gesagt haben, mit richtigen Content, der darauf ausgelegt ist, bestimmte Probleme anzusprechen. Also vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Lead Gen, warum das halt so schwierig ist, einfach zu denken, mit einem White Paper habe ich's. Wenn ich ein White Paper runterlade, dann fehlt mir als Konsument immer noch Informationen zum Preis, Informationen zu Use Cases, wie kann ich das Ganze anwenden, mehr Produktinformationen. Na, jetzt hat sich jemand zum Beispiel unser White Paper damals runtergeladen zu Marketing für oder Social Media Marketing für Veranstalter. Ja, wir haben versucht, immer ein bisschen Eventbrite reinzubringen damals, aber es ist im Endeffekt nichts. Also es ist noch nicht kein Problembewusstsein, das ich habe. Also warum habe ich mir dieses White Paper denn runtergeladen? Was ist denn das wahre Problem, was ich habe? Warum quasi ich mir das runtergeladen habe? Und da ist das schöne Beispiel mit Porsche, ne? Das kann René ja mal, du bist ja der Porsche-Kenner. Erzähl mal, was hat das Ganze mit Porsche zu tun?
Seit ich in Dubai lebe, da kommt ja die ganze Porsche. Ja. Da ist es ja halt auch so, du gehst ja nicht in das Autohaus und kaufst es einfach, sondern du brauchst ja vorher die Informationen. Also du brauchst die Informationen, die du haben möchtest, zum Beispiel das Pricing, die Use Cases oder die Anwendung, wie fühlt sich das Ganze an, das Produkt, welche Informationen es da halt noch gibt. Man braucht eine transparente Kommunikation und erst dann macht es ja Sinn, mit dem Kunden tatsächlich zu sprechen, weil das ja natürlich auch, wenn ich jetzt ein White Paper hätte zu diesem Auto, dann schaue ich mir es mal an, es ist ganz nett, aber man hat danach ja immer noch diese Fragen und deswegen macht es halt keinen Sinn, dann direkt davon auszugehen, der möchte das kaufen, weil Richtig. Es unterschiedlichste Beweggründe gibt, das Ganze runterzuladen. Es kann auch ein Wettbewerber sein, der sich einfach nur angucken möchte, wie du das quasi verpackt ja. hast. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wenn es irgendwelche White Paper und Sachen gibt, wo was um Instagram beispielsweise ging oder um das ganze Thema Marketing, habe ich mir schon hunderte Sachen runtergeladen, aber gar kein Interesse daran gehabt, da irgendeine Dienstleistung zu buchen, sondern halt einfach nur zu schauen, hey, wie haben die das aufgebaut, welche Informationen teilen die? Und meistens sind ja solche White Paper ist auch nicht das Gelbe vom Ei, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt alles gelernt, was ich brauche, sondern das ist halt meistens entweder wie so ein kleiner Blogartikel, den man 100-mal im Internet findet oder tatsächlich nur ein Karussell-Post auf Instagram und deswegen ist es halt sehr vergleichbar. Es ist halt einfach nur hinter so einer, nicht Paywall, aber hinter so einer Wall, wo man erstmal dann reinkommen muss und deswegen ist es halt, finde ich, eine coole Entwicklung, quasi von Demand Gen auszugehen und zu verstehen, diesen Content, den ich jetzt beispielsweise organisch schon jahrelang raushau, dass das jetzt quasi so höherer Beliebtheit sich irgendwie erfreut, um dann tatsächlich Kunden zu gewinnen, sogar B2B. Also nicht nur für ein kleines irgendwie digitales Produkt, sondern halt für wirklich sehr komplexe Produkte, das Ganze einfach darzustellen. Ja. Wir hatten ja ein richtig cooles Beispiel für eine Customer Service Einrichtung irgendwie. Das war auch so eine Software. Und da hat dann halt einfach so ein Typ im Auto gesessen und gesagt, okay, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich hier das eingerichtet habe für mein Business und filmte einfach wackelig so ein bisschen mit dem Handy auf dem Bildschirm. Mhm. Und das ist eigentlich die perfekte Werbung dafür, weil man Voll. Quasi das Gefühl hat, okay, der hat das für sein Business irgendwie umgesetzt, Das scheint irgendwie super einfach zu gehen. Und ich kann das halt auch direkt nachmachen, weil ich diese Anleitung dafür habe. Wenn ich das nicht hätte, sondern ich müsste mir das erstmal runterladen und ich weiß nur, dass die Firma XY so heißt und das mir zeigen will, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran im ersten Moment, weil ich überhaupt nicht verstehe, warum ich diese Software überhaupt nutzen sollte, ob die überhaupt die richtige für mich ist. Und wenn das mir ein Typ einfach in 2 Minuten erklärt auf TikTok, dass es halt ein richtig wertvolles Tool ist und quasi mein Problem direkt löst, dann bin ich ja viel offener, mich mit diesem Thema dann zu beschäftigen.
Total. Also wenn ich jetzt nochmal an das Porsche-Beispiel denke, es reicht ja irgendwie nicht, dass ich mir, keine Ahnung, einen Katalog runtergeladen habe mit ein paar Bildchen und ein paar Informationen zum Porsche, weiß nicht, weil ich hatte Interesse oder was auch immer, sondern eigentlich muss ja mein Ziel sein, dass jemand zu mir ins Autohaus kommt, weil er einfach theoretisch fragenlos ist. Alle Fragen sind geklärt. Ich habe keine Fragen mehr zum Pricing. Ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, was ich kaufen werde. Ich habe jetzt einfach nur Bock. Und diese Nachfrage zu schaffen, das ist ja das große Ziel. Und die schafft man halt nicht unbedingt durch einen Whitepaper-Download. Ich fand immer die Whitepaper-Downloads cool fürs Sales-Team, um ja so ein Startpunkt wie bei einem Date. Wir haben ein gemeinsames Thema. So, hey, du interessierst dich für Social Media? Erzähl mal. Das ist cool. Aber ich weiß immer noch nicht, warum interessierst du dich dafür und ist mein Tool überhaupt das Richtige? Bist du überhaupt an einem Tool interessiert? Brauchst du ein Tool? Also solche ganzen Fragen oder nutzt du gerade ein Tool? Diese ganzen Fragen kann man ja eigentlich mit Content viel eher klären, dass ich wirklich alles kläre und dass ich dann eher zu dir komme und sage, hey, ich habe keine Fragen mehr, ich weiß, was es kostet, let's go.
Ja, ist ja auch dann ein längerer Entscheidungsweg, ne?
Voll.
Also das ist ja auch so ein bisschen, ja, langfristiger Brandbuilding zu betreiben, aber dann auch mit dem Ansatz, die Leute sollen sich selbst, also von sich aus mit der Firma oder der Software oder was auch immer beschäftigen und quasi selber auf die Idee kommen, okay, shit, ich brauche das halt, kann man piepen, genau.
Da gibt es zum Beispiel, um genau das, was du sagst, um das so ein bisschen auch aufzugreifen, gibt es ja so Bewusstseinsstufen und damit könnte man zum Beispiel Content erstellen, dass man sagt, okay, lass uns doch mal Content erstellen für Leute, die sich gar nicht erst bewusst sind, dass sie ein Problem haben, bis hin zu Leuten, die nicht mal einschlafen können, weil sie sagen, oh Gott, ich kann gar nicht mehr. Und diese ganzen, also ne, es gibt diese 5 Bewusstseinsstufen von Eugene Schwarz, also die einfach quasi irgendwie in den Content mit aufzunehmen und eher in die Denke zu gehen, als irgendwie in die Denke, hey, Hauptsache, der gibt mir seine E-Mail-Adresse, weil dann geht's ab.
Dann close ich
den. Ja. So einfach geht's tatsächlich nicht und weil ich muss mir halt einfach wirklich bei der Content-Erstellung so Fragen stellen wie, wer sind die Entscheider, welche Herausforderungen, Ziele haben sie, welche Probleme haben sie, warum können sie nicht schlafen nachts und wie lässt sich das Ganze dann wirklich in Content übertragen, weil erst dann mache ich mir ja wirklich Gedanken über genau diese Dinge, ne? Also die Herausforderung der Zielgruppe, wie kann mein Produkt diese Herausforderung quasi bewältigen, bis hin zu, ja, wie erreicht damit die Zielgruppe quasi ihr Ziel.
Vor allen Dingen ist das ein hilfreiches Gerüst quasi zu sagen, weil man nicht, ich denke mal, schnell überschätzt, wie viel die Kunden eigentlich wissen. Dass man denkt, okay, ich bin ja jetzt schon jahrelang in dem Gebiet drin und das ist ja eigentlich Common Knowledge, dass man weiß, wie Instagram beispielsweise funktioniert. Aber du kriegst manchmal trotzdem die einfachsten Fragen gestellt. Und das ist halt einfach, weil sich Leute jetzt erst anfangen, damit zu beschäftigen.
Ja,
und vielleicht beispielsweise gar nicht wissen, wie man ein Reel hochlädt oder wie man das schneidet.
Ja.
Obwohl das halt mit super vielen und einfachen Apps möglich ist und so weiter. Man muss halt auch quasi ganz unten in diesen Stufen denken, wo gar kein Problembewusstsein überhaupt da ist, um dann halt die von ganz vorne abzuholen und dann das Ganze zu steigern.
Voll. Wie kann man das Ganze dann messen? Ist ja meistens dann immer die nächste Frage. So, jetzt mache ich das, jetzt habe ich verstanden, okay, ich werde meinen Content ab jetzt eher in Richtung Problemlösung packen. Ich werde dafür, ne, keine Ahnung, Videos machen. Also ich werde weggehen von irgendwie Whitepaper-Download-Ads und hin zu kurze Videoinhalte, die die zeigen, wie die Software Probleme löst oder wie dadurch alles einfacher wird oder wo ich hinkommen kann, wenn ich diese Software löse. Plus, ich überlege mir auch in diesen Inhalten, wen spreche ich hier gerade an? Ne? Ist es der CMO, ist es der CEO, ist es jemand ganz anders im Unternehmen, dass ich danach meinen Content ausrichte. Woher weiß ich denn dann, ob dieser Content gut ankommt? Julian, erzähl mal, woher weiß ich denn sowas?
Das ist eine gute Frage. Dass am Ende irgendwann mal Leute auf dich
kann ich denn, das ist so das Endziel.
Das ist die Conversion,
So das Endziel, okay, aber vorher, woher weiß ich denn?
Ob eine Ad gut funktioniert, ne?
Ja, und ob ich da tatsächlich den Nerv getroffen habe bei der Zielgruppe.
Voll. Also man kann ja eine Ad quasi auch so ein bisschen in wenn man jetzt vom Video spricht, in zeitliche Parts aufteilen und da schauen, auch wo in dieser Ad funktioniert es gut, wo nicht. Also auch erstmal, man verpackt ja auch immer so diese Kernbotschaft oder das Problem, was man dann mit der Zielgruppe adressieren möchte, in die Hook. Sollte man zumindest, kleiner Tipp, um dem Algorithmus ein bisschen so zu helfen, die richtige Zielgruppe zu finden. Und da gibt es halt sowas wie die Thumbstop-Ratio, also wie lange wie viele Leute bleiben mindestens 3 Sekunden quasi an diesem Video hängen und schauen das. Man kann auch schauen, keine Ahnung, wie viele schauen sich bis zur Hälfte oder sogar fast ganz an. Also so diese Video-Watch-Time im Auge unbedingt zu behalten. Wie relevant ist das Video? Wenn sich's nur 5% bis zur Mitte anschauen, dann ist es vielleicht irgendwie nicht richtig kommuniziert. Genau, also es ist so ein bisschen dann die Story in der Mitte und wie viele klicken dann am Ende raus, ist natürlich auch super wichtig und genau, da hast du halt dann die Outbound Click-Through-Rate, also ist dein CTA stark genug gesetzt am Ende, aber auch halt generell, ne? Also wie gut kommt die Ad an, sodass sich jemand denkt, scheiße, ich muss jetzt klicken. Ich fluch diese heute voll viel.
Ja, so gut. Endlich mal.
Genau. Ich muss jetzt auf die Ad klicken. Und
auf die scheiß Ad klicken.
Genau, und brauche mehr Infos.
Ja, voll. Ja, also
ich kann euch da ein richtig geiles Beispiel zu geben, zu dem, was Julian gerade gesagt hat. Weil ich habe heute eine Ad gesehen und da stand einfach so ein Typ draußen und anscheinend ging es um irgendwie ein Online-Event, wo Speaker dabei sind, was man sich angucken soll. Und der hat angefangen mit den Worten, ich möchte euch oder dich einladen zu dem tollen Event. Und da hat er mich schon komplett verloren, weil genau das eigentlich, was Lead und Demand-Gen voneinander unterscheidet. Das war überhaupt nicht dieser Mehrwert klar, den das diese Veranstaltung bringt. Es wäre viel besser gewesen, wenn er sagt, okay, du bist jetzt gerade bei Problem A und möchtest zu B kommen. Du möchtest das irgendwie lösen. Und das wäre ja quasi dann die Hook eigentlich, die man hätte spielen müssen, um die Leute dann halt dran zu haben, dass man genau die Zielgruppe erreicht. Richtig. Du bist Unternehmer und möchtest jetzt 100.000 Euro pro Jahr verdienen oder du möchtest ein Team erweitern und so weiter, um dann halt das Angebot zu machen, okay, wir haben hier geile Speaker, die dir genau dabei helfen und genau so kann man halt eben schauen, mit der Thumbstop-Ratio beispielsweise, sind das wirklich Leute, die dann hängen bleiben, sich das ganze Video angucken oder halt direkt wieder weiterskippen, weil es halt in diesem Moment überhaupt keinen Mehrwert geboten hat. Ist ja schön, dass er mich einladen möchte zu seinem Event, aber wenn ich halt quasi ganz am Ende erst erfahre, warum ich da überhaupt hingehen soll, da sind die meisten dann halt eben schon weg.
Voll. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Content und ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, dass ein ganz oft ein Roadblocker ist, so, boah, jetzt soll ich Videoinhalte erstellen, irgendwelche Snippets und etc. Da wäre vielleicht so mein Tipp, low-hanging fruit, bevor ihr überhaupt vielleicht an diese Videoproduktion geht, testet doch erstmal die Messages. Also was ist denn tatsächlich die Botschaft, die am besten ankommt? Weil das stimmt natürlich. Dann erstelle ich ganz viel Video und das kann rausgeschmissenes Geld sein. Deshalb mein Vorschlag an der Stelle, nutzt quasi, um einfach erstmal die Messages zu testen, Stills. Ne? Dass man sagt, ich fange an mit Grafiken und in diesen Grafiken verpacke ich verschiedene Botschaften. Und dann seht ihr ja auch schon ganz schnell anhand der Metriken, ach krass, die Botschaft kommt am besten an. 2 Vorteile, dann könnt ihr nämlich in die Videoproduktion gehen und die Videoproduktion wird dann in dem Sinne günstiger, weil ihr die Sachen, die schon in den Stills nicht funktioniert haben, gar nicht erst produziert. Plus, ihr könnt dann entscheiden, auf neue Plattformen zu gehen. zum Beispiel würde ich auch sagen, Tipp, fangt an mit einer günstigeren Plattform, zum Beispiel Meta, testet euch da aus, macht dort die Fehler, also testet dort auch Messages aus, die dann nicht funktionieren, bevor ihr dann auf so eine relativ teure Plattform wie LinkedIn geht und sagt, okay, also lieber mit kleinen Mitteln erstmal testen und wirklich die essentiellen Dinge, also nicht irgendwelche Zielgruppen, sondern essentielle Dinge, Botschaften. Was ist die Botschaft? Was ist das Messaging? Was sind USPs, die am besten ankommen, zum Beispiel auch bei unserer Zielgruppe? Und dann geht man eigentlich erst in die nächste Stufe, Videocontent oder teurere Plattform, wo ich dann vielleicht nochmal andere Targeting-Möglichkeiten habe. Genau, soll ich weitermachen?
Sehr guter Tipp.
Ja, danke.
Direkt weiter.
Also ich mache direkt weiter, und zwar LinkedIn. Wenn wir wissen, dass LinkedIn teuer ist, und LinkedIn ist zum Beispiel, was Lead-Generierung angeht, kann LinkedIn echt teuer sein. Also wenn wir so von Lead-Preisen bei Meta sprechen, von, ich weiß es nicht, sagen wir mal manchmal so, kommt drauf an, ne? Das kann alles sein, ne? Von zwischen einem Euro und 20, dann verzehnfacht das Ganze mal auf LinkedIn, weil das ist so teuer ist, LinkedIn nun mal, um dort die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Dann macht das doch viel mehr Sinn, logisch zu sagen, ist das nicht für euch als Unternehmen viel mehr oder wertvoller, dass ihr es geschafft habt, eure Botschaft, einen bestimmten Pain in einem zum Beispiel 30-Sekunden-Video anzusprechen und dass sich die richtige Zielgruppe dieses 30-Sekunden-Video reingezogen hat. Denn dieses 30-Sekunden-Video haben sie sich reingezogen. A, kostet es dann keine 10 oder 100 Euro, sondern vielleicht 10 Cent. Ne? Also das sind dann so quasi erstmal der preisliche Unterschied. Und ist das nicht überzeugender als nur der Download eines White Papers von euch, wo wir schon gesagt haben oder schon sehr in Frage gestellt haben, ob das Ganze sich wirklich angeguckt wird, durchgelesen wird, ob dadurch überhaupt ganz klar wird, was ist das Pricing des Produkts, was kann das Produkt. Das mal zu hinterfragen, weil ich kann theoretisch dann 100 Leute oder 100 Leute dazu bringen, dieses Video anzugucken, was das gleiche kostet wie eine Person, die sich vielleicht ein White Paper von mir runtergeladen hat. Also das zum Thema Demand Gen, ne? Also lieber den Demand vielleicht generieren, als einmal einen Lead, der dann abgearbeitet wird und ganz schnell gesehen wird, ach verdammt, hat nichts gebracht. Mhm. Also auch so kostentechnisch ist Demand Gen tatsächlich ein sehr smarter Weg.
Ja.
Amen?
Mega gut.
Amen.
Amen. Ja, also dass ihr das mal alle quasi gehört habt. Das heißt, B2C, B2B, beides funktioniert aber halt einfach anders. Und ja, und andere Metriken oder beziehungsweise dadurch, ich finde im B2B aktuell sind dadurch die soften Metriken sogar nochmal wichtiger als im B2C, weil im B2C will ich natürlich schnell abverkaufen zum Beispiel. Ne? Da habe ich ein 100-Euro-Produkt, da will ich nicht, und keine
Ahnung. Das geht auch schneller, ne?
Richtig. Also, da genau. Gucke ich natürlich dann auch am Ende, kann ich die tollsten Metriken vorne haben, wenn ich am Ende nicht mein ROAS nicht gut genug ist, dann I don't care. Aber ja, im B2B sollte ich die soften Metriken echt noch mehr mir angucken.
Auch wegen der Datengrundlage. Richtig. Also die Datengrundlage ist schon schlecht, aber du hast ja noch weniger Endsignale von Conversions im B2B als im B2C.
Klar, stimmt, weil da die Lifecycle kann dann 90 Tage sein oder weiß ich nicht,
Jahre. Da hast du halt dann irgendwie 2 Conversions im Monat vielleicht, wenn du ein super teures Produkt hast und... Ja, also dann lieber auf die Soft-Metrik gucken. Vielleicht kann man auch noch ganz zum Abschluss sagen, was sind denn Gemeinsamkeiten? Also man kann ja schon sagen, so im B2B und im B2C sollte man beides quasi immer so dieses Social First einfach denken. Also ich glaube vom Content, von der Content-Art ist schon gleich, dass man auf Trends aufspringt. Ja. Klar, TikTok First, UGC,
Hook-Story-Offer-Prinzip.
Hook-Story-Offer, das sind so Sachen, die sind gleich. Wenn man so Fragen hat, ne, funktioniert das auch für B2B? Mhm. Also bei so einen Themen unbedingt quasi immer gucken, was machen die Plattformen.
Genau.
Mit den Plattformen gehen.
Voll. Ja. Und da vielleicht noch der letzte Tipp an der Stelle, also wenn ich dann wirklich Content brauche als B2B-Unternehmen, dann interviewt doch irgendwie einen Kunden eine Stunde lang mit allen möglichen Fragen. Warum hast du dich für uns entschieden? Was waren Blocker, warum du dich vielleicht erstmal nicht für uns entschieden hast? Irgendwie alle Fragen stellen. Und daraus dann 30 bis 90 Sekunden Videosnippets bauen und dann einfach mal schauen, was aus dem Interview sind denn wirklich Punkte gewesen, die dann so krass überzeugend waren, dass die Leute dann tatsächlich ja gesagt haben, jawohl, ich will auch dabei sein.
Und das Coole ist, man kann super viel, also verschiedene Content-Pieces einfach aus so einem halbe Stunde Interview. Und das brauchst du heutzutage, einfach viel Content gegeneinander testen.
Voll.
Ja.
Und das lässt sich so machen, weil das ist auch wieder, ne, ich gucke mir lieber vielleicht 3 Tage hintereinander so ein 30 Sekunden an, als einen Tag ein 30-Minuten-Video. Das zieht sich keiner rein. Mhm. Und das Gleiche, ne, deshalb auch die Prinzipien von White Paper, Webinare, alles richtig, alles gut, aber im B2B gibt es auch andere Möglichkeiten, um auch wirklich mehr den, ja, das zum Ergebnis zu kommen.
Wunderschön.
Wunderschön. Ihr Lieben, wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik.
Yo.
Ist denn jeder gut vorbereitet?
Aber fang mal an.
Ich fange mal an, weil wir haben vorhin ja über die Bewusstseinsstufen gesprochen und ich muss dann immer, und ich weiß nicht, ob ich ihn schon hatte, Matthias Niggehoff. Hatte ich den schon? Wenn nicht, Matthias, unbedingt müssen wir ihn auch mal einladen. Und er ist auch mehr als einmal erwähnenswert. Also der absolute Marketing-Psychologie-Experte und ich glaube, dass er auch ein großer Verfechter ist dieser Bewusstseinsstufen, dass man da auch, ne, nicht nur in den Ads, sondern auch das Ganze vielleicht auf der Webseite, in Sales-Gesprächen etc. immer sich quasi bewusst ist, dass es diese Bewusstseinsstufen gibt und damit ans Ziel zu kommen.
Ja,
Julian, erzähl mal.
Ich habe natürlich wieder was Privates mitgebracht.
Fotos vom Urlaub.
Ja, ich habe mich gewundert, dass ich den noch nie genannt habe, aber die Person lebt nicht mehr, aber ich nenne ihn trotzdem Alan Watts. Es ist ein Philosoph und mega, also echt super interessant. Also der hat auch an Unis gesprochen und so Lectures gibt es von denen ganz viel auf YouTube. Und er hat so ein bisschen auch die, ja, so östlich-asiatische Philosophie nach in Westen gebracht. Und hat auch quasi, also es ist mega spannend, weil die Bücher sind mega schwer zugänglich, aber auf YouTube gibt es halt so ganze Fangemeinschaften, die halt so diese Lektüren oder diese Lectures, die er gehalten hat, meine ich, in so epische Musiksachen unterlegen und so. Und es ist richtig, also er hat so diese komplizierten buddhistischen Philosophien so richtig einfach quasi für die westliche Welt so erklärt und es ist mega gut.
Für uns Dumme.
Genau, für uns Dumme. Also, ja.
René, sehr, erzähl sehr mal, wen hast du am Start? Oder
ich
was hast du?
Ich habe einen richtig geilen Tipp, einen YouTube-Kanal, und zwar den von Ben Johnson. Und der ist so ein bisschen, geht in so Richtung Professional Videograf, Fotograf und so weiter. Und von dem habe ich mir so 2, 3 Videos angeguckt, auch zur Vorbereitung, wie wir quasi bei AdsLab unsere Reels aufnehmen, weil der da super viele Tipps raushaut in so 5-Minuten-Videos, wie so das perfekte Setup ist, wo man seine Lichter hinstellen muss und warum. Da habe ich sehr viel drüber gelernt, beispielsweise, dass man, wenn man seine Videos aufnehmen möchte, erstmal das Licht komplett ausmacht und in einem komplett dunklen Raum anfängt und dann nach und nach die Lichter so ein bisschen einstellt und schaut, von welcher Seite was am besten funktioniert. Und der verpackt das immer in sehr kurze, kleine Videos, die auch wirklich einfach nachzumachen sind. Das ist jetzt man braucht keine Profikamera oder kein Profilicht, sondern man kann das auch mit seinem 5-Euro Ringlicht machen oder seinem 3-Euro Stativ. Und das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Deswegen Ben Johnson auf YouTube, einfach mal reinschauen.
Voll. Wo gibt es 5-Euro Ringlichter?
Bei Matthias.
Schwarzwald, genau. Cool. Ja. Gut, ihr Lieben, das war der schönste Podcast ever. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die noch besser werden soll. Aber versuchen wir es mal.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Wir freuen uns.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ciao.